am nächsten Tag rauskommen wird. Also das glaube ich, das habe ich nicht im Einzelnen beschrieben, aber darum ging es auch nicht, sondern große Linien zu zeichnen, auf die wir uns, was die nächsten 10, 20 Jahre angeht, einstellen müssen.
Und diese große Linien möchte ich am Anfang anschauen. Also vielleicht eben, wir leben in einer sehr aufgeregten Zeit. Wenn wir diese Aufgeregtheit einmal ein bisschen weglassen, was passiert denn eigentlich aktuell gerade? Wie verändert sich unsere Welt?
Ja, wir haben sozusagen in der Kombination der Jahreszahlen 1945 und 1989 bis 1991, also dann dem Zerfall der Sowjetunion, eine Ordnung gehabt, die erstens regelbasiert war in hohem Maße. Auch in der Zeit der Ost-West-Konfrontation gab es durchaus Regulatorien, immer wieder Fülle von Gesprächen und Einverständnissen beider Seiten. Spätestens seit der Beilegung der Kuba-Krise konnte man sagen, dass auch das, was das Gefährlichste war, nämlich das nukleare Feuer, durch das rote Telefon und eine Reihe von dann auch Begrenzungsabkommen der weiteren Entwicklung der Vernichtungspotenziale in ein tendenzielles Vertrauensverhältnis überführt worden ist. Und das ist vorbei. Also ich glaube, wir sind schon längst nicht mehr in einer regelbasierten Ordnung, sondern in einer machtbasierten Ordnung, was heißt, dass man sich eigentlich nicht verlassen kann darauf, dass Völkerrecht gilt, nicht verlassen kann darauf, dass internationale Institutionen von den Vereinten Nationen bis zur OSZE in der Lage sind, Konflikte zu handhaben, nach möglicherweise auch zeitlich zu begrenzen, Kriege zeitlich zu begrenzen und räumlich zu begrenzen, sondern dass all das tendenziell in Eskalationsspiralen hineingeraten kann, von denen keiner sagen kann, wo die enden und wie die enden. Das ist eine grundlegend veränderte Situation.
Also keine regelbasierte Weltordnung mehr. Aber wenn man vielleicht, kann man die Frage auch stellen, haben denn nur wir in Europa daran geglaubt, dass es diese regelbasierte Weltordnung noch gibt? Würde man vielleicht mit Ländern im globalen Süden sprechen, würden die sagen, die gibt es schon länger nicht mehr. Also warum machen Sie gerade jetzt fest, dass diese regelbasierte Ordnung zu Ende ist? Verstöße gab es ja immer.
Ja klar, ich meine, Regeln leben davon, dass man gegen sie verstößt und dass dann die Durchsetzung der Geltung der Regeln im Prinzip auch den Charakter der regelbasierten Ordnung bestätigt. Ja, und je verlässlicher das passiert, desto stabiler ist eine solche Ordnung. Und wenn man sich beispielsweise, um noch ein anderes Buch zu erwähnen, Bob Woodwards Buch Krieg anschaut, in dem er die Ära Biden rekonstruiert im Hinblick auf den Einfluss der USA auf den Verlauf des Gaza-Krieges oder aber die Zurückhaltung der USA vorher schon im Syrienkrieg, als Obama rote Linien gezogen hat, aber dann nicht für ihre Einhaltung gesorgt hat. Da kann man daran beobachten, in welcher Weise das Regulationsregime gegriffen hat oder nicht gegriffen hat. Und was wir jetzt beobachten ist, wenn ich das mal so etwas locker sagen darf, Trump hat Netanyahu von der Leine gelassen und sagt nicht, okay, du darfst das machen, du darfst jenes machen, das glauben wir gehört zur Selbstverteidigung dazu, sondern hat ihm im Prinzip die Lizenz erteilt, den Gazastreifen völlig umzukrempeln und gegebenenfalls auch das Westjordanland annexionsreif zu machen für Israel. Und das heißt, der Hüter der Ordnung. Ordnungen, die nach Regeln funktionieren, brauchen ja einen, der dafür sorgt, dass die Regeln eingehalten werden. Der Hüter der Ordnung ist nicht mehr da. Es gibt keinen mehr. Die Europäer und zumal die Deutschen haben sich gerne erzählt, das seien die Vereinten Nationen, aber das war natürlich für jeden etwas aufmerksameren Beobachter schon vorher eine Selbsttäuschung, weil die Vereinten Nationen letzten Endes aufgrund des Vetorechts der Sicherheitsrats, der ständigen Sicherheitsratsmitglieder, nicht handlungsfähig sind. Insofern waren es wohl die USA, nicht in der Phase nach 89, das sogenannte unipolare Momentum der USA, die die Rolle des Hüters gespielt haben. was sie Geld gekostet hat, was sie Mühe gekostet hat, was sie gezwungen hat, permanent Risiken einzugehen. Und irgendwann sind sie zum Ergebnis gekommen, das kostet uns zu viel, diese Rolle zu spielen. Obama hat das vorsichtig angedeutet, als er gesagt hat, wir werden uns im 21. Jahrhundert auf den Indopazifischen Ozean konzentrieren und den Atlantischen Ozean außer Betracht lassen, weithin. Und sozusagen die definitive Verabschiedung war dann Trumps Äußerung America First. America First heißt sozusagen, wir sind nicht der Hüter, sondern wir betreiben eine an unseren Interessen orientierte, radikal egoistische Politik. Die USA haben sich aus dieser Rolle zurückgezogen. Es gibt niemanden, der an ihre Stelle treten wird. Nicht, wenn ich sage, da hat sich fundamental etwas verändert, dann heißt das auch, dass nicht es so sein wird, wie man das zeitweilig vorher gesagt hat, auf das amerikanische Zeitalter folgt das chinesische Zeitalter. Die Chinesen sind viel zu klug und zu schlau, um sich die Last der Sicherung einer globalen Ordnung aufzuerlegen, sondern sie betreiben Einflusszonenpolitik im Rahmen der neuen Seidenstraßenstrategie, so wie die Russen mit militärischen Mitteln Einflusszonen sich zusammen erobern und die USA, wie ich angedeutet habe, sozusagen Einflusszonen unter sehr viel direkterer und härterer Kontrolle haben wollen, wenn sie sagen, okay, Kanada kann zu den USA gehören, Grönland soll zu den USA gehören, kaufen wir den Dänen ab. Und wenn die Dänen sich nicht abkaufen lassen, dann nehmen wir das andersweitig in Besitz und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben eher sozusagen eine Politik der Schaffung imperialer Einflusszonen oder der imperialen Konsolidierung. Und nicht nur, wie oberflächliche Betrachtung nahelegt, bei den Russen, Putin und dem Eroberungskrieg, sondern in einer geschickteren Form eher, wie Deng Xiaoping mal gesagt hat, Katzenpotenpolitik bei den Chinesen und sehr rumpelig und man weiß nicht so genau, wie kontinuierlich bei den USA unter Trump.
Sie hören das Tagesgespräch mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Er ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität, Bestsellerautor und er hat auch schon Angela Merkel beraten. Sie sagen in Ihrem Buch, Europa müsse nun möglichst schnell auf eigenen Beinen stehen. Wie kann denn Europa schnell auf eigenen Beinen stehen?
Europa muss ein handlungsfähiger und auch geschlossen auftretender Akteur werden, wenn es sich im Spiel mit den drei anderen genannten, USA, Russland, China plus, ich denke mal, Indien, behaupten will, so dass es also gewissermaßen nicht zum Fußabtreter dieser Mächte wird, sondern eine eigene Rolle innerhalb eines großen Systems der fünf spielen will.
Handlungsfähiger, sagen Sie. Das ist ja nicht so einfach bei diesem Konstrukt EU. Was schlagen Sie denn konkret vor?
Na, ich würde sagen, eine Hierarchisierung des Zentrums in Europa. Das heißt, beobachten wir ja auch jetzt in der letzten Zeit. Ich habe das in dem Buch so ins Spiel gebracht, als es noch nicht so sichtbar war, wie der Aufleben des Weimarer Dreiecks, also sagen dieser Achse Paris, Berlin, Warschau, die Westeuropa, Mitteleuropa, Ostmitteleuropa miteinander verbindet. Eine zunehmende Heranführung wieder der Briten an die EU oder aber sozusagen der Aufbau eines europäischen Stamms der NATO ohne die USA oder mit deutlich verminderte Bedeutung der USA und auch noch die Italiener müssten dazu als Repräsentant des europäischen Südens, nicht? Das heißt sozusagen innerhalb der EU als einer gegenwärtig Versammlung der Gleichberechtigten, bei der im Prinzip weder das wirtschaftliche Gewicht noch die Anzahl der Bevölkerung bei bestimmten Abstimmungen eine Rolle spielt, in einen sehr viel stärker hierarchisch aufgebauten Akteur mit abflachenden Rändern, also mindestens zwei Typen der Mitgliedschaft.
Aber wer will denn freiwillig am Katzentisch sitzen?
Naja gut, ich meine, wer zur hierarchischen Spitze gehört, der muss natürlich auch bestimmte Leistungen erbringen. Die kann man berechnen entlang des Beitrags zum europäischen Haushalt, der Verfügbarmachung von Fähigkeiten, wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und vieles andere mehr. Die großen Akteure innerhalb der EU müssen sich darauf verständigen, wer für welche Produkte sorgt und das bereitstellt. Das macht ja keinen Sinn, dass das im Prinzip jedes Mitglied gleicherweise macht, sondern dass sozusagen einer in bestimmten Bereichen die Aufgaben von allen übernimmt. Und das kann er sich leisten, weil andere ebenfalls solche Aufgaben übernahmen machen. Das ist eine andere Form des Geflechts, als es die EU zurzeit ist. Das ist etwas, was gewissermaßen auf strategischer Durchhaltefähigkeit in Krisensituationen ausgerichtet ist, was die Funktion hat, Abhängigkeiten, egal von wem, von den USA, von Russland in der Energiefrage lange Zeit, von China zu reduzieren, um mit eigenem Willen, mit nach Möglichkeit reduzierten Verwundbarkeiten auftreten zu können.
Also eine zentralisiertere EU mit Ländern, die mehr, sage ich mal, ein bisschen salopp zu sagen haben als andere. Besteht da nicht aber auch die Gefahr, dass die EU auseinanderbricht? Weil da müssen ja doch viele Staaten Souveränitäten abgeben.
Ja, aber ich meine, diese EU hat dann auch was zu bieten, woran diese Staaten interessiert sind. Also die Souveränitätsfrage ist ja eigentlich schon im 20. Jahrhundert eine Frage gewesen, ja, was nützt mir die Souveränität, wenn ich nicht in der Lage bin, von der Mobilisierung von Fähigkeiten her diese Souveränität auch zur Geltung zu bringen. Und wenn man in einer Sandwich-Position ist, wie die Europäer, also auf der einen Seite von Putin bedroht und auf der anderen Seite von Trump erpresst, dann kann man auch sagen, Souveränität ist nur noch ein Wort. Wenn letzten Endes, sagen wir mal, die Russen so viel Angst in der Bevölkerung erzeugen, dass sich keine Politik traut, einen selbstständigen Schritt zu machen, sondern immer nach Moskau schielt. Und wenn andererseits Trump mit allerhand Drohungen das genauso tut, nicht? Also sozusagen, es muss eine europäische Souveränität werden, die der Garant der Handlungsfähigkeit und Selbstbehauptungsfähigkeit ist, wo man dann auch sagen kann, ja, meine Herren, das ist inappellabel und irresistibel. Die europäischen Staaten haben daran teil, aber natürlich in einer gestuften Form, je nach dem Beitrag und den Verpflichtungen, die sie innerhalb dieses Konzepts übernommen haben. Und dabei ist es jetzt dann gar nicht verwunderlich, dass es welche gibt, die da mehr Verpflichtungen haben, was einfach heißt, dass sie größere Risiken eingehen. Und andere, die eher etwas gemütlich im Windschatten segeln, die also sozusagen europäische Souveränität genießen, ohne relativ viel dazu beizutragen, das ist eigentlich nicht unattraktiv und reflektiert gewissermaßen auf der europäischen Ebene das, was in der regelbasierten Ordnung der Vergangenheit bereits der Fall war, nur weil es da die USA, in dessen Windschatten wir alle uns bewegt haben.
Und Sie sagen ja auch, in dieser EU, die eben handlungsfähiger wird, müsse Deutschland eine Führungsrolle spielen. Und da zucken vielleicht jetzt viele zusammen mit dem Blick in die Geschichte. Brachte ja ein deutscher Führungsanspruch viele Leid und Schrecken über den Kontinent. Also warum muss Deutschland diese EU führen?
Naja, ich glaube, dass diejenigen, die da am meisten vor Angst und Schrecken zagen und zittern, sind die deutschen Politiker, die das gewissermaßen übernehmen müssen, was sie nicht gewohnt sind. Die Bundesrepublik hat in der EU oder EWG von ihren Anfang an immer sozusagen eine gewisse Führungsposition gehabt, nur weil es ein Führen von hinten. Also man hat lange beobachtet, wie die Kompromisse zustande gekommen sind und welche Schwierigkeiten sie hatten. Und wenn sie dann da waren, war in der Regel das Problem, dass es einen geben musste, der die Kompromisse finanziert, und zwar über den auf den Zug fallenden Anteil hinaus. Und das war, und sagen, spätestens seit Helmut Kohl tendenziell immer die Bundesrepublik, die auch der bei weitem größte Nettozahler der Europäischen Union ist. Das ist nun mal so. Aber das Führen von hinten ist was anderes als Führen von vorn. Und das macht nochmal die Differenz zwischen einer regelbasierten und einer machtbasierten Ordnung aus. In einer regelbasierten Ordnung hat man in der Regel sehr viel mehr Zeit, Entscheidungen zu treffen. Man kann sozusagen das, was ich im Buch die Politik der langen Bank genannt habe, mit Ruhe und Gelassenheit betreiben. Das ist in einer machtbasierten Ordnung so nicht mehr der Fall. Da müssen gelegentlich riskante Entscheidungen getroffen werden. Und das heißt, Entscheidungen bei unvollständigen und möglicherweise auch falschen Informationen trotzdem zu entscheiden, weil der Tag und die Stunde gewissermaßen jetzt ist und man nicht sagen kann, also sozusagen in meiner hessischen Heimat würde man sagen, halte mal. Oder etwas feiner heißt es Moratorium. Aber man kann ein Moratorium gegenüber konkurrierenden Mächten, die wissen, sie sind immer in der Vorhang, wenn es schnell geht, nicht durchsetzen. Die werden nicht die Freundlichkeit sagen, okay, dann warten wir mal, bis ihr auch so weit seid. Sondern werden die Vorteile für sich nutzen. Das heißt, es gibt einen Zwang, von vorne zu führen. Und da stellt sich dann relativ schnell heraus, dass das ohne die Deutschen nicht geht, weil die Franzosen und die Italiener und die Briten so verschuldet sind, dass sie im Prinzip ohne erhebliche wirtschaftliche Einbußen, also was weiß ich, hochschnellende Kosten für weitere Staatsausgaben, nichts machen können, nichts bewegen können, nicht? Also sozusagen ist man darauf angewiesen, dass die Bundesrepublik ein bisschen ihre restriktive Haltung in der Frage der Austeritätspolitik, der Vergemeinschaftung von Schulden aufgibt. Und das wird man in Deutschland nur durchsetzen können, wenn daraus auch bestimmte Anteile an Führung resultieren. Und dann kann man noch sagen, ja gut, aber was weiß ich, wenn die Rechtspopulisten in Polen gewinnen und in Frankreich, vielleicht jetzt nicht Frau Le Pen, aber irgendwelche Leute aus ihrer Entourage gegebenenfalls Präsident werden, was dann, nicht? Und da wird sich zeigen, dass in dem Maße, in dem, sagen wir mal, in Frankreich sowas passiert, dann ein engeres Zusammenspiel zwischen Berlin und Warschau erfolgen kann, das zur Folge hat, dass die Franzosen eigentlich es nicht ertragen können, am Rande zu stehen, sondern gleichsam genötigt sind, mitzumachen. Das heißt, es bedarf in dieser Situation so etwas wie eine Macht, also einer Macht in der Mitte, die dann zur Macht der Mitte wird, die gewissermaßen die Verantwortung für die politische Balance innerhalb dieses Fünfersystems hat. Und das ist nach Lage der Dinge, Geografie, Ökonomie, die Bundesrepublik.
Und was, wenn die AfD noch stärker wird?
Ja, ich meine, ich würde ja sagen, das ist eine Wette mit der Geschichte, ob die Europäische Union es schafft, in dieser Situation tatsächlich ein Akteur zu werden oder aber ob sie zerfällt. Und wenn sie zerfällt, dann haben wir in der Tat eine ausgesprochen unangenehme Situation in Europa. Dann ist Europa entweder der Fußabtreter der großen Mächte, also Putin und Trump und Xi Jinping pumpt das dann auch mit seinen Produkten voll, je nach Belieben. Oder aber, was die noch schlimmere Variante ist, dann werden, sagen wir mal, bestimmte Parteien in Europa sagen, auch was der Putin kann, mit einer starken Erinnerung an die Grenzziehungen, die es mal gegeben hat im 19. Jahrhundert bis zum Ende des Zarenreichs, das wollen wir auch. Das heißt, alle Grenzkonflikte werden wieder auftauchen. Europa wird mit sich selbst beschäftigt sein, im schlimmsten Fall in Gestalt von Kriegen. Das kann man halt nicht ausschließen, dass das passiert. Und insofern muss man das, was ich als Szenario entwickelt habe, auch entschieden und entschlossen verteidigen und zeigen, was die Alternativen sind, vor denen wir stehen. Und wenn ich in diesem Fall wir sage, dann schließt es letzten Endes die Schweiz ein.
Und auf die Schweiz wollte ich zu sprechen kommen. Wo sehen Sie denn die Schweiz in diesem Europa, das Sie uns eben geschildert haben?
Naja, es gibt in Europa aufgrund der langen historischen Kontinuitätslinien, sprich Schweiz, und der kürzeren, sprich Österreich, halt zwei Akteure für die Neutralität zentral ist. Das heißt, man muss überlegen, inwieweit unterhalb der wahrscheinlich sozusagen in Fleisch und Blut übergegangenen Neutralitätsansprüche man Kooperationsbeziehungen aufbauen kann, die dazu führen, dass erstens beide Länder etwas zur europäischen Sicherheit und Integration beitragen und zweitens sie auch davon profitieren können. Ohne dass man ihnen sagt, na, ihr seid ja bloß Trittbrettfahrer, haltet mal die Klappe und stellt euch ganz hinten an. Nicht? Das will ja keiner. Aber es ist, glaube ich, den meisten in der politischen Verantwortung hierzulande klar, dass die kommode Situation, wie sie relativ lange bestanden hat, so nicht fortschreibbar ist. Und man sich überlegen muss, in welcher Weise wollen wir Einfluss haben auf die Art und Weise, wie Europa sich ordnet oder aber das halt hinnehmen und immer hinterherlaufen.
Herr W. Münkel, Sie sagen in Ihrem Buch, eine europäische Führungsmacht, die brauche eine große Erzählung, um langfristige Ziele greifbar zu machen, in der Intellektuelle eine Vorstellung von dem entwerfen, was möglich sein könnte. Können Sie uns zum Schluss vielleicht noch in wenigen Sätzen eine erbauliche Vorstellung geben? Was wäre möglich für Europa?
Naja, möglich und sozusagen nicht selbstverständlich ist die Aufrechterhaltung dessen, was zurzeit die Selbstbeschreibung des EU-Raums als ein Raum des Friedens und Wohlstands ist. Das auch in Zukunft in sehr viel schwierigeren, unruhigeren Gewässern aufrechtzuerhalten, das ist eine große Leistung. Und dann kommt hinzu, wenn wir uns das anschauen, was ich da aufgezählt habe als die globalen fünf, dann sind in jedem Falle China ein autoritär-technokratisches Land, Russland ein autokratisch-autoritäres Land. Indien behauptet zwar von sich, sei die größte Demokratie der Welt, aber der Hindu-Nationalismus von Modi ist alles andere als erfreulich und demokratisch. Und der jüngste Krieg mit den Pakistanern zeigt ja, was da an Potenzialen ist. Und die USA befinden sich zurzeit auch, Lewitsky hat gesagt, auf dem Weg in eine kompetitive Autokratie. Ja, also jedenfalls, es ist gewissermaßen nicht mehr in Stein gemeißelt, dass die USA ein demokratischer Rechtsstaat sind. Und das heißt sozusagen, das Alleinstellungsmerkmal der Europäer, wenn es gut geht, ist, dass sie der Bannerträger der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sind. Das ist, glaube ich, schon eine große Erzählung, die eine Reihe von Seitensträngen und Einzellinien aufweist und die auch, ja, des Schweißes der Edlen wert wäre.
Herr W. Münkel, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Der renommierte Politikwissenschaftler Herfried Münkler, er war zu Gast im Tagesgespräch bei Simon Hulliger. Das waren die Mittagsinformationen von Radio SRF. Verantwortlich für die Nachrichten Dominik Brandt. Mein Name Radka Laubacher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
Eis am Nachmittag.
Und den Wunsch von der Radka Laubacher schließe ich mir an. Wünsche euch einen schönen Nachmittag. Don't ist recht viel los auf der Schweizer Strasse, kurz vor dem Mittag. Wir schauen schnell die aktuelle Lage an. Das hat sich ein bisschen beruhigt.
SRF Verkehrsinfo.
Vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 4 km Stau, 45 Minuten Wartezeit ab Amsteg und Richtung Norden 2 km Stau und eine Viertelstunde Wartezeit ab Günther. Und stockend rund um Zürich auf dem Westring Richtung St. Gallen ab Urdorf Nord. Wet, 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 sweet little mystery. Und ein Mikrofon für euch, der Adrian Köpfer.
Auf dem Teppich bohren liegen, dann gibt's nichts, wo mehr wie fliegen ist. Wenn du mal nicht mehr da bist und nicht mehr wie fliegen ist, der Himmel dunkel, schwarz und zu, dann steige ich auf den Gipfel und blieb dort oben sitzen, bis ich mit dir aber schaue. Es ist so easy, wenn du da bist, so leicht jedes Mal und so schwer drum immer, wenn du musst gehen. Weil wenn wir zusammen schweben, ist das Land dort unten neben und es gibt nichts, wo mich abziehen kann. Weil wenn wir zusammen schweben, ist das Land dort unten neben und es gibt nichts, wo mich abziehen kann.
Das ist einfach ein wunderschöner Song. Gerade weil er anders ist als alle anderen Songs. Double Fantastic, so easy, wenn du da bist. Und ich sage, so schön, dass ihr da seid. Und wenn ihr Lust habt, mithelfen beim Spiel 3 von 5. Ich habe 5 Fragen vorbereitet. Zu gewinnen gibt es, muss jetzt schnell schauen, ein Lospäckchen von Swisslos im Wert von 100 Franken. Das heisst, es sind ganz verschiedene Lösli drin im Wert von 100 Franken. Und ihr könnt dann dort ein bisschen rubbeln und schauen, was ihr könntet gewinnen und so. Das gibt dann sicher einen grossen Spass und so ein bisschen Nervenspannung ist. Überkomme ich echt die Zahl? Ah, etc. Also. Anrufen 0848 440 222. Mitmachen beim Spiel 3 von 5 in ein paar Minuten. Und hier Supertramp, übrigens mit A und nicht mit U. Dreamer.
A year, a life it is. Yeah.
Supertramp mit Dreamer. 20 Minuten vor der 2.
SRF 1. 3 von 5. Präsentiert vom Win for Life Los von Swiss Los. Erhältlich am Kiosk.
Der Christian Müller aus Ottoberg im Kanton Thurgau begrüsse ich ganz herzlich. Christian, guten Tag.
Hallo, Uti. Hoi, Adrian.
Ich habe dich vorher gefragt, was ist der Ziehste bei dir für einen Tag? Du hast gesehen, es wird immer wie besser. Warum? Weil es richtige Auffahrt hersteuert.
Genau, ja. Ja, wir sind aus dem Thurgau und unsere Thurgauer haben halt immer noch die Heuferie, die wir früher noch hatten, um daheim ein bisschen helfen heuen. Mhm. Und die haben wir noch. Und die, ja, dementsprechend habe ich dort auch noch eine Woche Ferien mit Frau und Kind. Und ja,
oh, das
nähert und darum wird immer besser.
Aber sind dort Heuferien genau. Immer, die fangen nachher ab dem Montag an in dem Fall?
Ja, die fangen eigentlich bei uns offiziell ab dem Freitag an. Der Freitag ist dann der Brückentag, dort müssen sie nicht mehr schulen. Und dann haben wir die bis zum Pfingstmäntag. Genau, und das sind die 10 Tage. Eigentlich ist noch eine dankbare Ferien auch, um mal verreisen. Ja, genau.
Und vor allem sind ja dann nicht alle in den Ferien, oder? Dann kann man mal zum Beispiel in den Europapark.
Die wenigsten in den Europapark oder einfach, ja, ist auch sonst auch schön. Also wirklich, wenn du da mal irgendwo hinfliegst, ist einfach noch nicht überlaufen und hast gute Temperaturen schon.
Und auch noch günstige Konditionen, je nachdem.
Kommt dazu, ja. Kommt genau. Dazu.
Also der lebt eigentlich im Paradies, Christian, würde ich sagen. Oh, vom Ort her, ja, Ottoberg ja. Ist ja wunderschön, mit den Riegelhäusern und den Rebbergen dort, bevor ich ein bisschen schaue, aufguckt. Das ist ja der Traum.
Ja, mal, wir haben... Ich würde sagen, auch die Destination. Wir haben bei uns den schönen Weinweg, wenn ich Werbung machen sollte. Den Weinweg kannst du machen. Von Weinfeldern aus, mit verschiedenen Stationen, lernst du über den Wein bis Treppe, laufst durch die Treppe, eben am Riegelhäuschen vorbei dort. Also, wunderbar. Darf nicht jummern.
Schön. Also, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und mach's gut.
Merci.
Wir spielen noch schnell. Ich habe uns 5 Fragen vorbereitet. Und ich weiss nicht, ob du heute Vormittag so ein bisschen zugelassen hast. Wir haben im Ratgeber ist es darum gegangen, was man beachten muss, wenn man einen Hund suchen will und vor allem was für Vorbereitungen, dass man den treffen muss, wenn er kommt. Hast du einen Hund daheim?
Wir haben 2, ja.
Oh, schön. Was für einen?
Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht falsch sage. Meine Frau lässt vielleicht noch zu. He? Ein Bolognese Zwetna hätte ich gesagt und das andere ist so ein Verschnitt, ein Lagotto-Pudel-Verschnitt, ja.
Und der erste, also. Sag mal die Rasse vom ersten.
Ein Bolognese Zwetna.
Was ist das?
Das ist so, wie soll ich das erklären?
Ja.
Ist nicht ein Malteser, ja, so in dieser Größe, ein bisschen grösser als ein Malteser, Kleine, ich muss es mal googeln, ich kann es nicht erklären.
Ich muss es dann eigentlich googeln, wenn wir die Fragen durch haben.
Ja, wirklich. Ja.
Also, das heisst, du hast eine kleine Ahnung von Hunger. Ich bin gespannt, ob du entsprechend die 5 Fragen kannst beantworten und wie viel das der richtige ist. Gut, wir fangen an. Christian, was ist höher? Der grösste Hunger von allen Zeiten der Welt, was je hat gegeben quasi. Der Zeus, das war ein deutsche Dogge. Also, was ist höher? Der oder ein Estisch? Was ist höher?
Der Zeus.
Dann, Gegenfrage, was ist kleiner? Die kleinste Hündin der Welt? Chihuahua-Dame Pearl heisst die? Oder ist es ein durchschnittliches 3 Deziliter Glas? Was ist kleiner?
Chihuahua-Dame.
Aha. Dann, angenommen, jeder Hund, der in der Schweiz registriert ist, wird seine Hüfen liegen. Beziehungsweise der Hundebesitzer, Hundebesitzerin würde die Hundehüfen nicht auflesen. Dann gäbe es wahnsinnig viele Hundehüfen jeden Tag. Christian, ich möchte von dir wissen, was gäbe es denn mehr pro Tag? Hundehüfen in der Schweiz, die rumliegen? Oder Einwohnerinnen und Einwohner?
Einwohnerinnen und Einwohner.
Was hat es zuerst gegeben in der Schweiz? Der Robidog oder das GA?
Skia.
Wer hat eine bessere Nase? Wer schmeckt besser? Eine Katze oder ein Hund?
Ein Hund.
Du bist relativ schnell durch.
Ja, ist jetzt Teil auch geraten, aber erste Eingebung meistens, oder?
Aber die Schlussantwort ist relativ schnell gekommen, auch mit dem Hund. Da bist du überzeugt?
Ja, ich bin der Meinung, der Hund hat eine sehr gute Nase, ja.
Der hat eine außerordentlich gute Nase. Wir lösen auf. Der erste Punkt, den gebe ich dir schon. Das stimmt. Ein Hund hat eine bessere Nase als eine Katze. Und das ist noch spannend. Ein Hund, sie können nicht nur Krankheiten schmecken, wie zum Beispiel Diabetes oder Krebs. Sie erkennen auch, wenn jemand schwanger ist. Und das wäre, als könnten wir Menschen einen faulen Apfel aus 2 Millionen Fässern herauserkennen. Also wenn man 2 Millionen Fässer mit Äpfeln herstellt, könnten wir ein fauler Nöpfel schmecken so gut, schmeckt ein Hund.
Wahnsinn, okay.
Das ist unglaublich. Robidog oder Zgea, was ist eher rausgekommen? Was hat es zuerst gegeben? Du hast sofort, nach ein bisschen überlegen, hast gesagt Zgea. Und dann der Robidog. Robidog hat es 1981 gegeben. Und Zgea schon viel, viel früher, 1898, ist von insgesamt 15 Schweizer Bahnen angeboten worden auf einer Länge von 3,195, also über 3000 Kilometer. Also es war noch nicht so grossflächig in der Schweiz, aber dann ist das Gea das erste Mal quasi auf die Welt gekommen. Du hast gesagt, Gea, zweiter Punkt. Dann, was gäbe es mehr pro Tag? Hundehäufe in der Schweiz, die rumliegen, wenn wir die auch rumliegen würden, oder Einwohnerinnen und Einwohner? Wir wissen, in der Schweiz gibt es 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Und die Hundehäufe pro Tag, das hat man 2023 mal geschätzt, wären etwa 1.113.000. So.
Ja.
Ist nichts Schönes. Aber,
Die Frage ist mir jetzt nicht ganz, ich kann nicht anrechnen, aber ich habe einfach gedacht, sag schon mal, was grösser ist, ja.
Ja, ja, aber es hat irgendwie, ich weiss nicht, 500.000 registrierte Hunde, die jeder, also jeder von denen einen würde legen, dann sind wir schon bei 1 Million und noch ein bisschen mehr und etc. Also, du hast gesehen, Einwohnerinnen und Einwohner in der Schweiz, von dem her gesehen. Der dritte Punkt.
Cool.
Schon, oder?
Ja, mega, ja.
Wir lösen noch weiter auf. Was ist kleiner? Die Chihuahua-Dame Pearl, der kleinste Hund der Welt, oder ein durchschnittliches 3-Deziliter-Glas? Ein durchschnittliches 3-Deziliter-Glas ist zwischen 10 und 15 cm, habe ich mir sagen. Und der Hund passt in ein Glas. Der ist 9 cm hoch. Also den kannst du im Flugzeug in Hosensack mitnehmen und gilt nicht als Gepäck.
Praktisch, ja. Der Hund wird die Chihuahua bei uns in dem Fall.
Bestimmt suchen am Abend, wenn nicht innen in einem Glas drin ist oder in der Pfanne. Und dann noch die Frage, was ist höher der grösste Hund von allen Zeiten der Welt? Der Zeus oder ein Estisch? Ein Estisch hat um die 76 cm plus minus, das ist so eine Normhöhe. Ein
Meter, oder?
Ja, und der Hund ist 1 Meter und 12 cm. Das heisst, er ist 36 cm höher als ein Esstisch. Musst du dir das mal vorstellen, das Viech am Esstisch, wenn man am Essen ist.
Ja.
Unglaublich. Also, das heisst für dich 5 Punkte von 5 möglichen.
Super.
Besser können wir es gar nicht machen. Ich bin auch happy.
Genau. SRF 1. 3 von 5. Präsentiert vom Win for Life Los von Swiss Los. Erhältlich am Kiosk.
Danke dir fürs Mitmachen, Christian, und wünsche dir erstens ganz einen schönen Nachmittag und dann wunderschöne Ferien mit der Familie.
Danke, danke vielmals.
Tschüss, Christian, merci fürs Mitspielen.
Danke, ciao, ciao. Ciao, tschüss.
Perso e che non può più
Also ist es so. Wir haben 7 Minuten vor der 2. Wenn ich jetzt hier im Studio so mache, Tina Nägeli vis-à-vis von mir. Ein bisschen Angst, du hast nicht gute Erinnerungen oder gute Erfahrungen gemacht mit Hunden, gell?
Ich habe einfach eine ungute Erfahrung gemacht als Kind und das hat halt gelangt. Mich hat mal einer geschnappt und seither habe ich einfach Vorbehalt. Ich bin einfach sehr vorsichtig mit Hunden, die ich nicht kenne. Wenn ich einen Hund kenne, dann finde ich das wunderbar. Dann bin ich wirklich an erster Stelle, wenn es ums Streicheln geht, ums Striegeln und so weiter und so fort. Wenn ich einen Hund nicht kenne, dann nachher.
Aber ist eigentlich auch eine normale Reaktion. Wenn man einen Hund nicht kennt, muss man den auch nicht streicheln. Das wäre das Falscheste.
Absolut. Aber sie kommen dann eben immer zu mir.
Aha.
Und immer die Hunde, die ich am meisten Vorbehalt habe, kommen dann natürlich zu mir, weil sie es natürlich merken, oder? Aber eben, ich
vielleicht hättest du einfach ein Hundeherz und du merkst es nicht. Du wärst dich dagegen. Sag schnell, nach der 2 geht es um das Thema auf einen Hund kommen.
Wir reden mit Leuten, die selber einen Hund haben. Oder vielleicht auch, die finden, hey, es ist jetzt oder nie. Weil wir haben es in dieser Stunde von 2 bis 3 von Leuten, die erzählen, wie sie drauf gekommen sind, wie der Hund den Weg in ihr Leben gefunden hat. Vielleicht gibt es ja ganz spezielle Geschichten. Vielleicht hat man einen Hund, weil man krank geworden ist eines Tages und einen Assistenzhund gesucht hat und sich das vorher nie überlegt hat. Vielleicht hat man einen Hund, weil man einen gerettet hat. Also es gibt ja verschiedene Wege, wie man auf den Hund kommt und die Geschichten sammeln wir ab 2 heute am Nachmittag.
Und wer jetzt findet, oh, ja, unbedingt eine wunderbare Geschichte,
ja,
dann jetzt schon schnell ein Mail schreiben, dass Tina nachher informiert ist, dann kannst du nicht zurückrufen.
Ja, sehr gern. Unbedingt via srf1.ch Kontakt ins Studio.
Den mache ich jetzt zum Abschluss nicht mehr.
Nein.
Mache ich nicht mehr.
Brav. Okay. Brav, Fido.
Aber ich beiße nicht im Fall.
Ah, das sagen sie alle.
Oh,
Hundegeschichten, also nach der Zeu hier bei uns auf SRF 1. Ganz einfach mit der Frage, wie seid ihr auf einen Hund gekommen? Oder wie ist der Hund auf euch gekommen? Je nachdem.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 13.59 Uhr vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. 3 Kilometer Stau, 30 Minuten Wartezeit ab Wassen. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Und Richtung Norden Stau und 15 Minuten Wartezeit ab Quinto. Dann weiter Stau oder Stocken in Basel auf der A2 Richtung Luzern bis Wiese. Und in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz. Ah, und dann noch, so wie auf dem Westring ab Burdorf Nord. Wenn man ganz bis zum Schluss würde lesen, würde man entsprechend auslesen, wo man muss lesen. Köpfers Adrian am Mikrofon gewesen. Ich wünsche euch ganz einen guten Nachmittag.
Die Nachrichten von SRF um 14 Uhr mit Livia Schmidt. Die Krankenkassenprämien werden steigen. Um wie viel steht aber noch nicht fest. Das hängt von der Entwicklung der Gesundheitskosten ab. Und diese sind zuletzt gestiegen. Dann, vor 5 Jahren scheiterte die Konzernverantwortungsinitiative am Ständemeer. Nun haben verschiedene Organisationen eine ähnliche Initiative bei der Bundeskanzlei eingereicht. Und das Wetter. Heute ist es zeitweise sonnig im Norden. Im Süden zeigt sich die Sonne häufiger. Morgen kommt dann Regen auf. So viel ist schon klar. Die Krankenkassenprämien werden auch auf das nächste Jahr hin steigen, denn auch die Gesundheitskosten steigen weiter, was sich eben bei den Prämien bemerkbar macht. Laut den neuesten Zahlen des Bundesamts für Gesundheit BAG sind die Gesundheitskosten im letzten Jahr um 4,7% gestiegen, was überdurchschnittlich sei. Auch in den ersten 3 Monaten dieses Jahres ging es aufwärts mit einem Kostenplus von 4,9%. Warum steigen die Gesundheitskosten immer weiter? Dazu sagt Inlandredaktorin Noemi Ackermann.
Da gibt es einerseits allgemeine Gründe für diese Kostensteigerungen. Wir werden alle immer älter, aber auch, dass immer neue Medikamente auf den Markt kommen. Und dann gibt es eben einige Bereiche, wo letztes Jahr speziell stark angestiegen sind. Da ist einerseits die Psychotherapie, dann sind die Spitex-Kosten gestiegen. Pflegende Angehörige können sich seit einem Bundesgerichtsurteil anstellen lassen. Das zeigt sich dann eben in den Kosten. Und als letztes sind noch die Laborkosten gestiegen.
Was das für die Prämien, die wir alle zahlen, bedeutet, dazu sagt Noemi Ackermann weiter.